Abschnitt 2 von Brief einer Unbekannten von Stefan Zweig, gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf für nicht kommerzielle Zwecke adaptiert und weitergegeben werden. Mein Kind ist gestern Nacht gestorben. Nun werde ich wieder allein sein, wenn ich wirklich weiterleben muss. Morgen werden sie kommen. Fremde, schwarze, ungeschlachte Männer und einen Sarg bringen. Werden es hineinlegen, mein armes, mein einziges Kind. Vielleicht kommen noch Freunde und bringen Kränze. Aber was sind Blumen auf einem Sarg? Sie werden mich trösten und mir irgendwelche Worte sagen. Worte, Worte. Aber was können sie mir helfen? Ich weiß, ich muss dann doch wieder allein sein. Und es gibt nichts Entsetzlicheres als Alleinsein unter den Menschen. Damals habe ich es erfahren. Damals in jenen unendlichen 2 Jahren in Innsbruck. Jenen Jahren von meinem 16. bis zu meinem 18., wo ich wie eine Gefangene, eine Verstoßene zwischen meiner Familie lebte. Der Stiefvater, ein sehr ruhiger, wortkarger Mann, war gut zu mir. Meine Mutter schien, wie um ein unbewusstes Unrecht zu sühnen, allen meinen Wünschen bereit. Junge Menschen bemühten sich um mich. Aber ich stieß sie alle in einem leidenschaftlichen Trotz zurück. Ich wollte nicht glücklich, nicht zufrieden leben, abseits von dir. Ich grub mich selbst in eine finstere Welt von Selbstqual und Einsamkeit. Die neuen, bunten Kleider, die sie mir kauften, zog ich nicht an. Ich weigerte mich, in Konzerte, in Theater zu gehen oder Ausflüge in heiterer Gesellschaft mitzumachen. Kaum, dass ich je die Gasse betrat. Würdest du es glauben, Geliebter, dass ich von dieser kleinen Stadt, in der ich 2 Jahre gelebt, keine 10 Straßen kenne? Ich trauerte und ich wollte trauern. Ich berauschte mich an jeder Entbehrung, die ich mir zu der deines Anblicks noch auferlegte. Und dann, ich wollte mich nicht ablenken lassen von meiner Leidenschaft, nur in dir zu leben. Ich saß allein zu Hause, stundenlang, tagelang, und tat nichts, als an dich zu denken, immer wieder die 100 kleinen Erinnerungen an dich, jede Begegnung, jedes Warten, mir zu erneuern, mir diese kleinen Episoden vorzuspielen, wie im Theater. Und darum, weil ich jede der Sekunden von einst mir unzählige Male wiederholte, ist auch meine ganze Kindheit mir in so brennender Erinnerung geblieben, dass ich jede Minute jener vergangenen Jahre so heiß und springend fühle, als wären sie gestern durch mein Blut gefahren. Nur in dir habe ich damals gelebt. Ich kaufte mir alle deine Bücher. Wenn dein Name in der Zeitung stand, war es ein festlicher Tag. Willst du es glauben, dass ich jede Zeile aus deinen Büchern auswendig kann? So oft habe ich sie gelesen. Würde mich einer nachts aus dem Schlaf aufwecken und eine losgerissene Zeile aus ihnen mir vorsprechen, ich könnte sie heute noch nach 13 Jahren, weitersprechen wie im Traum. So war jedes Wort von dir mir Evangelium und Gebet. Die ganze Welt, sie existierte nur in Beziehung auf dich. Ich las in den Wiener Zeitungen die Konzerte, die Premieren nach, nur mit dem Gedanken, welche dich davon interessieren möchte. Und wenn es Abend wurde, begleitete ich dich von ferne. Jetzt tritt er in den Saal. Jetzt setzt er sich nieder. 1000 Mal träumte ich das, weil ich dich ein einziges Mal in einem Konzert gesehen. Aber wozu all dies erzählen? Diesen rasenden, gegen sich selbst wütenden, diesen so tragischen, hoffnungslosen Fanatismus eines verlassenen Kindes. Wozu es einem erzählen, der es nie geahnt, der es nie gewusst? Doch war ich damals wirklich noch ein Kind? Ich wurde 17, wurde 18 Jahre. Die jungen Leute begannen sich auf der Straße nach mir umzublicken. doch sie erbitterten mich nur. Denn Liebe, oder auch nur ein Spiel mit Liebe, im Gedanken an jemand anderen als an dich, das war mir so unerfindlich, so unausdenklich fremd, ja die Versuchung schon wäre mir als ein Verbrechen erschienen. Meine Leidenschaft zu dir blieb dieselbe, nur dass sie anders ward mit meinem Körper, mit meinen wachsenden Sinnen, glühender, körperlicher, frauenhafter. Und was das Kind in seinem dumpfen, unbelehrten Willen, das Kind, das damals die Klingel deiner Türe zog, nicht ahnen konnte, das war jetzt mein einziger Gedanke, mich dir zu schenken, mich dir hinzugeben. Die Menschen um mich vermeinten mich scheu, nannten mich schüchtern. Ich hatte mein Geheimnis verbissen hinter den Zähnen. Aber in mir wuchs ein eiserner Wille. Mein ganzes Denken und Trachten war in eine Richtung gespannt. Zurück nach Wien. Zurück zu dir. Und ich erzwang meinen Willen, so unsinnig, so unbegreiflich er den anderen scheinen mochte. Mein Stiefvater war vermögend. Er betrachtete mich als sein eigenes Kind. Aber ich drang in erbitterndem Starrsinn darauf. Ich wolle mir mein Geld selbst verdienen. Und erreichte es endlich, dass ich in Wien zu einem Verwandten als Angestellte eines großen Konfektionsgeschäftes kam. Muss ich dir sagen, wohin mein erster Weg ging, als ich an einem nebligen Herbstabend endlich in Wien ankam? Ich ließ die Koffer an der Bahn, stürzte mich in eine Straßenbahn. Wie langsam schien sie mir zu fahren. Jede Haltestelle erbitterte mich und lief vor das Haus. Deine Fenster waren erleuchtet, mein ganzes Herz klang. Nun erst lebte die Stadt, die mich so fremd, so sinnlos umbraust hatte. Nun erst lebte ich wieder, da ich dich nahe ahnte. Dich, meinen ewigen Traum. Ich ahnte ja nicht, dass ich in Wirklichkeit deinem Bewusstsein ebenso ferne war, hinter Tälern, Bergen und Flüssen, als nun, da nur die dünne leuchtende Glasscheibe deines Fensters zwischen dir war und meinem aufstrahlenden Blick. Ich sah nur empor und empor. Da war Licht. Da war das Haus. Da warst du. Da war meine Welt. 2 Jahre hatte ich von dieser Stunde geträumt. Nun war sie mir geschenkt. Ich stand den langen, weichen, verhangenen Abend vor deinen Fenstern, bis das Licht erlosch. Dann suchte ich erst mein Heim. Jeden Abend stand ich dann so vor deinem Haus. Bis 6 Uhr hatte ich Dienst im Geschäft, harten, anstrengenden Dienst. Aber er war mir lieb, denn diese Unruhe ließ mich die eigene nicht so schmerzhaft fühlen. Und geradeswegs, sobald die eisernen Rollbalken hinter mir niedertrönten, lief ich zu dem geliebten Ziel. Nur dich einmal sehen, nur einmal dir begegnen. Das war mein einziger Wille. Nur wieder einmal mit dem Blick dein Gesicht umfassen dürfen, von Ferne. Etwa nach einer Woche geschah es dann endlich, dass ich dir begegnete. Und zwar gerade in einem Augenblick, wo ich's nicht vermutete. Während ich eben hinauf zu deinen Fenstern spähte, kamst du quer über die Straße. Und plötzlich war ich wieder das Kind, das 13-Jährige. Ich fühlte, wie das Blut mir in die Wangen schoss. Unwillkürlich, wieder meinen innersten Drang, der sich sehnte, deine Augen zu fühlen, senkte ich den Kopf und lief blitzschnell, wie gehetzt, an dir vorbei. Nachher schämte ich mich dieser schulmädelhaften, scheuen Flucht, denn jetzt war mein Wille mir doch klar. Ich wollte dir ja begegnen. Ich suchte dich. Ich wollte von dir erkannt sein nach all den sehnsüchtig verdämmerten Jahren, wollte von dir beachtet, wollte von dir geliebt sein. Aber du bemerktest mich lange nicht, obzwar ich jeden Abend, auch bei Schneegestöber und in dem scharfen, schneidenden Wiener Wind in deiner Gasse stand. Oft wartete ich stundenlang vergebens. Oft gingst du dann endlich vom Hause in Begleitung von Bekannten fort. 2 Mal sah ich dich auch mit Frauen. und nun empfand ich mein Erwachsensein, empfand das Neue, andere meines Gefühls zu dir, an dem plötzlichen Herzzucken, das mir quer die Seele zerriss, als ich eine fremde Frau so sicher, Arm in Arm, mit dir hingehen sah. Ich war nicht überrascht. Ich kannte ja diese deine ewigen Besucherinnen aus meinen Kindertagen schon. Aber jetzt tat es mit einmal irgendwie körperlich weh. Etwas spannte sich in mir, gleichzeitig feindlich und mitverlangend, gegen diese offensichtliche, diese fleischliche Vertrautheit mit einer anderen. Einen Tag blieb ich, kindlich stolz, wie ich war, und vielleicht jetzt noch geblieben bin, von deinem Hause weg. Aber wie entsetzlich war dieser leere Abend des Trotzes und der Auflehnung. Am nächsten Abend stand ich schon wieder demütig vor deinem Hause wartend. Wartend, wie ich mein ganzes Schicksal lang vor deinem verschlossenen Leben gestanden bin. Und endlich. An einem Abend bemerktest du mich. Ich hatte dich schon von Ferne kommen sehen und straffte meinen Willen zusammen, dir nicht auszuweichen. Der Zufall wollte, dass durch einen abzuladenden Wagen die Straße verengert war und du ganz an mir vorbei musstest. Unwillkürlich streifte mich dein zerstreuter Blick, um sofort, kaum, dass er der Aufmerksamkeit des meinen begegnete, wie erschrak die Erinnerung in mir. Jener dein Frauenblick, jener zärtliche, hüllende und gleichzeitig enthüllende, jener umfangende und schon fassende Blick zu werden, der mich, das Kind, zum ersten Mal zur Frau, zu Liebenden erweckt. Ein, zwei Sekunden lang hielt dieser Blick so den meinen, dass ich nicht wegreißen konnte und wollte. Dann war's dann mir vorbei. Mir schlug das Herz. Unwillkürlich musste ich meinen Schritt verlangsamen, und wie ich aus einer nicht zu bezwingenden Neugier mich umwandte, sah ich, dass du stehen geblieben warst und mir nachsahst. Und an der Art, wie du neugierig interessiert mich beobachtetest, wusste ich sofort, du erkanntest mich nicht. Du erkanntest mich nicht. Damals nicht, nie. Nie hast du mich erkannt. Wie soll ich dir, Geliebter, die Enttäuschung jener Sekunde schildern? Damals war es ja das erste Mal, dass ich erlitt, dies Schicksal, von dir nicht erkannt zu sein, dass ich ein Leben durchlebt habe und mit dem ich sterbe. Unerkannt, immer noch unerkannt von dir. Wie soll ich sie dir schildern, diese Enttäuschung? Denn sieh, in diesen 2 Jahren in Innsbruck, wo ich jede Stunde an dich dachte und nichts tat, als mir unsere erste Wiederbegegnung in Wien auszudenken, da hatte ich die wildesten Möglichkeiten neben den seligsten, je nach dem Zustand meiner Laune, ausgeträumt. Alles war, wenn ich so sagen darf, durchgeträumt. Ich hatte mir in finsteren Momenten vorgestellt, du würdest mich zurückstoßen, würdest mich verachten, weil ich zu gering, zu hässlich, so aufdringlich sei. Alle Formen deiner Missgunst, deiner Kälte, deiner Gleichgültigkeit, sie alle hatte ich durchgewandelt in leidenschaftlichen Visionen. Aber dies eine, hatte ich in keiner finstern Regung des Gemüts, nicht im äußersten Bewusstsein meiner Minderwertigkeit in Betracht zu ziehen gewagt. Dieses Entsetzlichste, dass du überhaupt von meiner Existenz nichts bemerkt hattest. Heute verstehe ich es ja. Ach, du hast mich's verstehen gelehrt, dass das Gesicht eines Mädchens, einer Frau, etwas ungemein Wandelhaftes sein muss für einen Mann, weil es meist nur Spiegel ist, bald einer Leidenschaft, bald einer Kindlichkeit, bald eines Müdeseins, und so leicht verfließt wie ein Bildnis im Spiegel. Dass also ein Mann leichter das Antlitz einer Frau verlieren kann, weil das Alter dann durchwandelt mit Schatten und Licht, weil die Kleidung es von einem Mal zum anderen anders rahmt. Die Resignierten, sie sind ja erst die wahren Wissenden. Aber ich, das Mädchen von damals, ich konnte deine Vergesslichkeit noch nicht fassen. Denn irgendwie war aus meiner maßlosen, unaufhörlichen Beschäftigung mit dir der Wahn in mich gefahren. Auch du müsstest meiner oft gedenken und auf mich warten. Wie hätte ich auch nur atmen können, mit der Gewissheit, ich sei dir nichts, nie rühre ein Erinnern an mich dich leise an. Und dies Erwachen vor deinem Blick, der mir zeigte, dass nichts in dir mich mehr kannte, kein Spinnfaden Erinnerung von deinem Leben hinreiche zu meinem. Das war ein erster Sturz hinab in die Wirklichkeit, eine erste Ahnung meines Schicksals. Du erkanntest mich nicht damals, und als 2 Tage später dein Blick mit einer gewissen Vertrautheit bei erneuter Begegnung mich umfing, da erkanntest du mich wiederum nicht als die, die dich geliebt und die du erweckt, sondern bloß als das hübsche 18-jährige Mädchen, das dir vor 2 Tagen an der gleichen Stelle entgegengetreten. Du sahst mich freundlich überrascht an. Ein leichtes Lächeln umspielte deinen Mund. Wieder gingst du an mir vorbei und wieder den Schritt sofort verlangsamend. Ich zitterte, ich jauchzte, ich betete, du würdest mich ansprechen. Ich fühlte, dass ich zum ersten Mal für dich lebendig war. Auch ich verlangsamte den Schritt. Ich wich dir nicht aus. Und plötzlich spürte ich dich hinter mir, ohne mich umzuwenden. Ich wusste, nun würde ich zum ersten Mal deine geliebte Stimme an mich gerichtet hören. Wie eine Lähmung war die Erwartung in mir. Schon fürchtete ich, stehen bleiben zu müssen. So hämmerte mir das Herz. Da tratest du an meine Seite. Du sprachst mich an mit deiner leichten, heitern Art, als wären wir lange befreundet. Ach, du ahntest mich ja nicht. Nie hast du etwas von meinem Leben geahnt. So zauberhaft, unbefangen sprachst du mich an, dass ich dir sogar zu antworten vermochte. Wir gingen zusammen die ganze Gasse entlang. Dann fragtest du mich, ob wir gemeinsam speisen wollen. Ich sagte ja. Was hätte ich dir gewagt zu verneinen? Wir speisten zusammen in einem kleinen Restaurant. Weißt du noch, wo es war? Ach nein, du unterscheidest es gewiss nicht mehr von anderen solchen Abenden, denn wer war ich dir? Eine unter Hunderten. Ein Abenteuer in einer ewig fortgeknüpften Kette. Was sollte dich auch an mich erinnern? Ich sprach ja wenig, weil es mir so unendlich beglückend war, dich nahe zu haben, dich zu mir sprechen zu hören. Keinen Augenblick davon wollte ich durch eine Frage, durch ein törichtes Wort vergeuden. Nie werde ich dir von dieser Stunde dankbar vergessen, wie voll du meine leidenschaftliche Ehrfurcht erfülltest, wie zart, wie leicht, wie taktvoll du warst, ganz ohne Zudringlichkeit, ganz ohne jene eiligen, karessanten Zärtlichkeiten. Und vom ersten Augenblick von einer so sicheren, freundschaftlichen Vertrautheit, dass du mich auch gewonnen hättest, wäre ich nicht schon längst mit meinem ganzen Willen und Wesen dein gewesen. Ach, du weißt ja nicht, ein wie ungeheures du erfülltest, indem du mir 5 Jahre kindischer Erwartung nicht enttäuschtest. Es wurde spät, wir brachen auf. An der Tür des Restaurants fragtest du mich, ob ich eilig wäre oder noch Zeit hätte. Wie hätte ich's verschweigen können, dass ich dir bereit sei? Ich sagte, ich hätte noch Zeit. Dann fragtest du, ein leises Zögern, rasch überspringend, ob ich nicht noch ein wenig zu dir kommen wollte, um zu plaudern. Gerne, sagte ich, ganz aus der Selbstverständlichkeit meines Fühlens heraus. Und merkte sofort, dass du von der Raschheit meiner Zusage irgendwie peinlich oder freudig berührt warst, jedenfalls aber sichtlich überrascht. Heute verstehe ich ja dies, dein Erstaunen. Ich weiß, es ist bei Frauen üblich, auch wenn das Verlangen nach Hingabe in einer brennend ist, diese Bereitschaft zu verleugnen, einen Schrecken vorzutäuschen oder eine Entrüstung, die durch eindringliche Bitte, durch Lügen, Schwüre und Versprechen erst beschwichtigt sein will. Ich weiß, dass vielleicht nur die Professionellen der Liebe, die Dirnen, eine solche Einladung mit einer so vollen, freudigen Zustimmung beantworten. Oder ganz naive, ganz halbwüchsige Kinder. In mir aber war es, und wie konntest du das ahnen, nur der wortgewordene Wille, die geballt vorbrechende Sehnsucht von 1000 einzelnen Tagen. Jedenfalls aber, du warst frappiert. Ich begann dich zu interessieren. Ich spürte, dass du, während wir gingen, von der Seite her während des Gespräches, mich irgendwie erstaunt mustertest. Dein Gefühl, dein in allem Menschlichen so magisch sicheres Gefühl, witterte hier sogleich ein ungewöhnliches, ein Geheimnis in diesem hübschen, zutunlichen Mädchen. Der Neugierige in dir war wach, und ich merkte aus der umkreisenden, spürenden Art der Fragen, wie du nach dem Geheimnis tasten wolltest. Aber ich wich dir aus. Ich wollte lieber töricht erscheinen, als dir mein Geheimnis verraten. Wir gingen zu dir hinauf. Verzeih, Geliebter, wenn ich dir sage, dass du es nicht verstehen kannst, was dieser Gang, diese Treppe für mich waren. Welcher Taumel, welche Verwirrung, welch ein rasendes, quälendes, fast tödliches Glück. Jetzt noch kann ich kaum ohne Tränen daran denken, und ich habe keine mehr. Aber fühl es nur aus, dass jeder Gegenstand dort gleichsam durchdrungen war von meiner Leidenschaft, jeder ein Symbol meiner Kindheit, meiner Sehnsucht. Das Tor, vor dem ich tausende Male auf dich gewartet, die Treppe, von der ich immer deinen Schritt erhorcht und wo ich dich zum ersten Mal gesehen, das Guckloch, aus dem ich mir die Seele gespäht, der Türvorleger vor deiner Tür, auf dem ich einmal gekniet, das Knacken des Schlüssels, bei dem ich immer aufgesprungen von meiner Lauer. Die ganze Kindheit, meine ganze Leidenschaft, da nistete sie ja in diesen paar Metern Raum. Hier war mein ganzes Leben, und jetzt fiel es nieder auf mich wie ein Sturm, da alles, alles sich erfüllte und ich mit dir ging. Ich mit dir. In deinem. In unserem Hause. Bedenke. Es klingt ja banal, aber ich weiß es nicht anders zu sagen. Dass bis zu deiner Tür alles Wirklichkeit, dumpfe, tägliche Welt ein Leben lang gewesen war. Und dort das Zauberreich des Kindes begann. Aladins Reich. Bedenke, dass ich tausendmal mit brennenden Augen auf diese Tür gestarrt, die ich jetzt taumelnd durchschritt. Und du wirst ahnen, aber nur ahnen, niemals ganz wissen, mein Geliebter, was diese stürzende Minute von meinem Leben wegtrug. Ich blieb damals die ganze Nacht bei dir. Du hast es nicht geahnt, dass vor dem noch nie ein Mann mich berührt, noch keiner meinen Körper gefühlt oder gesehen. Aber wie konntest du es auch ahnen, Geliebter? Denn ich bot dir ja keinen Widerstand. Ich unterdrückte jedes Zögern der Scham, nur damit du nicht das Geheimnis meiner Liebe zu dir erraten könntest, das dich gewiss erschreckt hätte. Denn du liebst ja nur das Leichte, das Spielende, das Gewichtlose. Du hast Angst, in ein Schicksal einzugreifen. Verschwenden willst du dich, du, an alle, an die Welt, und willst kein Opfer. Wenn ich dir jetzt sage, Geliebter, dass ich mich jungfräulich dir gab, so flehe ich dich an. Missversteh mich nicht. Ich klage dich ja nicht an. Du hast mich nicht gelockt, nicht belogen, nicht verführt. Ich selbst drängte zu dir, warf mich an deine Brust, warf mich in mein Schicksal. Nie, nie werde ich dich anklagen, nein, nur immer dir danken. Denn wie reich, wie funkelnd von Lust, wie schwebend von Seligkeit war für mich diese Nacht. Wenn ich die Augen auftat im Dunkeln und dich fühlte an meiner Seite, wunderte ich mich, dass nicht die Sterne über mir waren. So sehr fühlte ich den Himmel. Nein. Ich habe niemals bereut, mein Geliebter. Niemals um dieser Stunde willen. Ich weiß noch, als du schliefst, als ich deinen Atem hörte, deinen Körper fühlte und mich selbst dir so nah, da habe ich im Dunkeln geweint vor Glück. Am Morgen drängte ich frühzeitig schon fort. Ich musste in das Geschäft und wollte auch gehen, ehe der Diener kam. Er sollte mich nicht sehen. Als ich angezogen vor dir stand, nahmst du mich in den Arm, sahst mich lange an. War es ein Erinnern, dunkel und fern, das in dir wogte? Oder schien ich dir nur schön, beglückt, wie ich war? Dann küsstest du mich auf den Mund. Ich machte mich leise los und wollte gehen. Da fragtest du, willst du nicht ein paar Blumen mitnehmen? Ich sagte ja. Du nahmst 4 weiße Rosen aus der blauen Kristallvase am Schreibtisch. Ach, ich kannte sie von jenem einzigen diebischen Kindheitsblick und gabst sie mir. Tagelang habe ich sie noch geküsst. Wir hatten zuvor einen anderen Abend verabredet. Ich kam. Und wieder war es wunderbar. Noch eine 3. Nacht hast du mir geschenkt. Dann sagtest du, du müsstest verreisen. Oh, wie hasste ich diese Reisen von meiner Kindheit her. Und versprachst mir, mich sofort nach deiner Rückkehr zu verständigen. Ich gab dir eine Poste-Restante-Adresse. Meinen Namen wollte ich dir nicht sagen. Ich hütete mein Geheimnis. Wieder gabst du mir ein paar Rosen zum Abschied. Zum Abschied. Jeden Tag während 2 Monate fragte ich, aber nein, wozu diese Höllenqual der Erwartung, der Verzweiflung, die ihr schildern? Ich klage dich nicht an. Ich liebe dich als den, der du bist, heiß und vergesslich, hingebend und untreu. Ich liebe dich, so, nur so, wie du immer gewesen und wie du jetzt noch bist. Du warst längst zurück. Ich sah es an deinen leuchtenden Fenstern und hast mir nicht geschrieben. Keine Zeile habe ich von dir in meinen letzten Stunden, keine Zeile von dir, dem ich mein Leben gegeben. Ich habe gewartet. Ich habe gewartet wie eine Verzweifelte. Aber du hast mich nicht gerufen. Keine Zeile hast du mir geschrieben. Keine Zeile. Ende von Abschnitt 2. Gelesen von Jule Niedermeyer.